Sie wissen, was das bedeutet? Familiengottesdienst. Dann gibt es auch ab und zu mal eine Frage an die Kinder und wer sich da einbringt und eine Antwort sagt. Heute, ich habe mal gesagt, pro Antwort zwei Stück. Gut. Von mir aus sehe ich sie nachher alleine. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Himmelfahrtsgottesdienst. Ich hoffe und bete, dass meine Stimme mitmachen wird, die Predigt über Himmelfahrt. Himmel. Wie ist es im Himmel? Wie können wir uns den Himmel vorstellen? Wie können wir ihn uns, wie könnte man den Himmel beschreiben? Welche Worte fallen uns da ein, wenn wir so über den Himmel nachdenken? Denken wir über den Himmel nach? Mir ist ein Wort aus der Bibel in den Sinn gekommen, aber vielleicht möchte ja jemand von euch auch ein Wort sagen.
Jesus.
Jesus ist gut. Vollkommen. Herrlichkeit und Licht.
Anbetung.
Alles sehr starke Worte, die ihr genannt habt. Gerade dieses Wort Herrlichkeit, das ist in meinen Augen auch ein sehr, sehr starkes Wort, mit dem man den Himmel beschreiben kann. Bevor Jesus Mensch geworden ist, hatte er beim Vater die schönste Herrlichkeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie es dort im Himmel ist und wie es dort war. Und diese Herrlichkeit stand in erster Linie aus einer intensiven Liebesbeziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus. Ich möchte mit euch ins Johannesevangelium reinschauen, ins 17. Kapitel. Dort haben wir ein sehr persönliches Gebet von Jesus zu seinem Vater, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und ich möchte euch die Verse 22 bis 24 vorlesen. Johannes 17, Vers 22 bis 24. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott möchte diese Herrlichkeit, die er im Himmel hat, die Jesus im Himmel hat, mit uns Menschen teilen. Und er möchte diese Liebe, die Gott im Himmel hat, mit uns Menschen teilen. Das war von Anfang an so geplant und gewollt. Und dafür hat Gott sich von Anfang an eine einzigartige Geschichte ausgedacht. Und geplant. Er fing an, diese Welt wunderbar zu schaffen, in voller Wunder und Schönheiten. Wir leben in so einer schnellen Welt, wo wir das gar nicht so mitbekommen oder irgendwie nur am Rand, aber das richtig wahrzunehmen, geht uns vielleicht manchmal verloren, wenn wir viel beschäftigt sind. 2009 rum hatte ich mich mal eine längere Zeit mit den Sternen beschäftigt und hatte ein Teleskop mir gekauft und mich ein bisschen eingelesen. Eine unfassbare Dimension. Diese kleinen Pünktchen sind alles riesige Feuerbälle, die dort in herrlichen Weisen miteinander spielen. Da könnte man viel, viel Zeit darüber verbringen. Es ist eine unvorstellbare Größe und Weite. Und auch trotzdem, es ist alles kontrolliert dort oben, wie sich die Sterne und Galaxien zueinander bewegen und so weiter. Ich habe mal einen wunderbaren Vortrag gehört von Professor Werner Gitt darüber. Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Von der Größe und Weite hin zu einer Schneeflocke. Jede einzelne Schneeflocke ist anders. Manche sind mini klein. Und trotzdem schaffen sie es, riesige Schneelandschaften zu bedecken. Und trotzdem kann aus so einer mini kleinen Schneeflocke, wenn dann viele zusammenkommen, eine mächtige Lawine entstehen, die eine unheimliche Kraft hat. Die Tiefsee ist bis heute noch zum größten Teil unerforscht. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was für Fische da unten unterwegs sind, was für Lebewesen. Da unten ist halt dunkel. Der Großteil der Erdoberfläche besteht aus Wasser. Oder wenn wir auf dem Land gucken, die Wunder der Tierwelt. Alle, die Kinder haben, die haben bestimmt auch Tiptoy zu Hause. Was man da immer wieder hört über die Tierwelt oder Dokus oder sonst noch was. Da müssen wir uns immer daran erinnern, wer das gemacht hat und wie herrlich er es gemacht hat. Es ist unglaublich, mit welcher Präzision und mit welcher Schönheit Gott die ganze Schöpfung gemacht hat. Und nur wenn wir uns überlegen, wie wir entstanden sind, wie jeder einzelne von uns entstanden ist, mit welcher Präzision und Perfektion der menschliche Körper ist. Und wenn irgendwas, wenn wir uns verletzen, es wächst wieder von alleine zu, wie der ganze Körper miteinander funktioniert. Wenn man da sich irgendwie mal so ein Sachbuch nimmt und dieses Geplappere von Evolution weglässt und dann einfach schaut, einfach nur biologisch sich erklären lässt, wie unser Körper funktioniert, das ist einfach überwältigend. Und jeder Mensch ist unikat, es gibt keinen doppelt. Selbst Zwillinge kann man auseinanderhalten. Fingerabdruck und so weiter. Ihr habt schon viel darüber gehört, ich will euch einfach nur da nochmal daran erinnern, wie herrlich und wunderbar Gott die Erde geschaffen hat. Und dann hat er uns 5 Sinne geschenkt, mit denen wir diese herrliche Welt wahrnehmen können. Riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen. Können sie diese Welt erfassen, wir dürfen sie genießen. Und die Menschen, Mann und Frau, die waren ein Höhepunkt bei der Schöpfung. Gott hat sie wunderbar gemacht gehabt. Erschaffen in Gottes Ebenbild als eine lebendige Seele, in der Lage, mit Gott in Verbindung zu treten. Ein Tier kann nicht mit Gott in Verbindung treten, mit ihm reden. Mensch schon. Eine Pflanze, die lebt zwar auch, aber die ist einfach nur da. Sie hat keine lebende Seele. Der Garten Eden muss ein herrlicher Ort gewesen sein. Ein Stück vom Himmel hier auf der Erde. Und dann kam der Sündenfall. Adam und Eva haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und ich will euch sagen, dieser Sündenfall war für Gott keine böse Überraschung. Er hat nicht gedacht, oh Mann, was haben die da angestellt? Er wusste von Anfang an, dass sie das anstellen werden, dass sie sich gegen ihn wenden werden. Das war keine böse Überraschung für Gott. Für Gott war es völlig klar, dass das passieren wird. Es ging alles kaputt. Es wurde viel zerstört. Der Mensch war auf dem Weg zum Absturz. Bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hat er einen Masterplan geschrieben. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Epheser 1, Vers 4. Was Gott über die Menschen gesagt hat. Noch bevor er diese herrliche Welt gemacht hat. Epheser 1, Vers 4. Dass der Satz vollständig ist, lese ich in Vers 3 los. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vor Grundlegung der Welt hat er gesagt, Menschen sollen heilig, tadellos in seiner Liebe sein. Das war das Ziel, was Gott, bevor die Welt geschaffen wurde, gesagt worden ist. Da soll es hingehen. Die Menschen, als sie sich im Garten Eden im Paradies aufgelehnt haben gegen Gott, haben gesündigt und Sünde wird übersetzt mit Zielverfehlung. Dieses Ziel, heilig und tadellos vor ihm zu sein, in Liebe verbunden zu sein, wurde durch diesen Sündenfall verfehlt. Aber dieses Ziel steht. Das hat Gott geplant. Ich möchte mit euch eine zweite Stelle lesen aus Apostelgeschichte 4, was Gott noch geplant hat, bevor das alles, bevor die ganze herrliche Welt geschaffen worden ist. Apostelgeschichte 4. Vers 27 und 28. Denn in dieser Stadt versammelt sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Da versammelten sich Herodes, als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Ostern ist noch nicht lange her und dort haben wir daran gedacht, was Pilatus und die Nationen, die Römer und die Völker von Israels und was Herodes, was sie mit Jesus gemacht haben. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen und sie haben ihn dort getötet. Und hier steht drin, dass das der Ratschluss von Gott war. Es war kein Unfall, dass Jesus da gestorben ist, sondern das war geplant, dass Jesus da so sterben wird. Bevor die Welt erschaffen wurde, war dieser Plan schon gesetzt. Und deshalb konnte Gott Adam und Eva auch direkt nach dem Sündenfall im Garten Eden die Lösung für ihr Problem vorhersagen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist die Lösung für das Problem von Adam und Eva. Das ist das Problem von uns allen, von allen Menschen, die Sünde, die Zielverfehlung, dass wir nicht mehr heilig, tadellos und in Liebe vor Gott sein können, wegen der Schuld. Und das hat Gott alles vorher geplant. Gott wollte ja seine Herrlichkeit und Liebe mit den Menschen teilen. Und deswegen hat er diese Geschichte geschrieben und sich so ausgedacht. Und wir sind mittendrin. Jesus war in seinen Lebzeiten ganz, ganz eng mit seinem Vater verbunden, als er hier auf der Erde war. Sie verbrachten viel Zeit im Gebet miteinander. Und Jesus hat seine Werke aus der Verbindung vom Vater herausgetan. Aus der Kraft vom Vater herausgetan. Aber örtlich waren sie voneinander getrennt. Jesus war nicht mehr im Himmel bei Gott, als er diese etwas mehr als 30 Jahre auf der Erde gelebt hat. Und dann ging Jesus freiwillig ans Kreuz, und als er dort am Kreuz hing, was schrie er? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz hat Jesus eine Trennung von seinem Vater verspürt. Er war getrennt. Und wenige Stunden vorher, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er im Garten Gethsemane gebetet. Ich habe ganz am Anfang aus Johannes 17 vorgelesen. Ich möchte da nochmal einen Vers vorlesen aus diesem langen Gebet von Jesus. Johannes 17, Vers 5. Hier äußert Jesus einen großen Wunsch, den er hat. Als er in dieser dunkelsten Stunde war, kurz bevor er vom Vater getrennt würde, äußert er hier einen starken Wunsch. Und nun verherrliche du mich. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus hatte, ehe die Welt war, beim Vater eine Herrlichkeit, die er aufgegeben hat, die er nicht wie einen Raub festhielt, um diesen Weg zu gehen. Aber er hatte diesen Wunsch, diese Herrlichkeit wieder zurückzubekommen, beim Vater zu sein. Und an Ostern haben wir darüber nachgedacht, über das Leiden und Sterben und Auferstehen von unserem Herrn. Und heute ist Himmelfahrt. Und heute erinnern wir uns daran, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und dort hat er seine Herrlichkeit wiederbekommen. Das, was Ewald gerade gesagt hat, wie er sich was ihm zum Himmel einfällt, Anbetung. Das ist für uns die erste Anwendung. Diesen Gott, diesen Jesus, der jetzt im Himmel ist, den müssen wir anbeten und loben und ihn hochhalten, weil er dort jetzt schon die Herrlichkeit hat. Auch wenn wir vielleicht davon nicht so ein Gespür haben, vielleicht fehlt uns da auch der Sinn dafür. So wie ich gesagt habe, wir haben 5 Sinne, um diese Erde wahrzunehmen. Aber wir sind jetzt nicht im Himmel, wir sind hier auf der Erde. Aber wir brauchen deswegen die Versammlung, dass wir uns immer wieder treffen, gegenseitig uns daran zu erinnern, dass wir einen Herrn haben, der im Himmel ist und den wir loben sollen. Wir sind sehr vergessliche Menschen. Wir wissen ganz viel, aber wir müssen an das erinnert werden, was wir vergessen. Vor allem wir Christen. Die Himmelfahrt war auch geplant, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist. Lange davor. Klaus hat uns den Psalm vorgelesen, Psalm 110. Dieser Psalm spricht auch über die Himmelfahrt. Und ich habe mir diesen Psalm ausgesucht und möchte ihn auslegen für heute. Es ist ein prophetischer Psalm. Ein prophetischer Psalm über den Messias, der gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Und darüber, was er jetzt dort oben macht. Der Psalm 110 ist der meistzitierte Psalm im Neuen Testament. Und also mir geht es auf jeden Fall so, ich muss das lernen, im Neuen Testament danach zu suchen, wo wird das Alte Testament zitiert und dann dort zu gucken, was steht dort und wie wird es im Neuen Testament ausgelegt. Weil das Neue Testament hat ganz viele Verknüpfungen ins Alte Testament. Und das Neue Testament legt uns aus, wie das Alte Testament gemeint ist. Und wenn wir das voneinander trennen, dann sind das Alte Testament sind dann irgendwelche Geschichten, die mal geschehen sind, die aber für uns keine Relevanz haben. Aber wenn wir lernen, das zu verknüpfen, dann bekommt das Alte Testament eine Relevanz heute in unserem Leben. Dann bekommt es auch, dann ist es auch greifbarer, was damit gemeint ist. Dann hat es was mit uns heute zu tun und dann ist es nicht nur damals geschehen. Und Wenn es jetzt dieser meistzitierte Psalm im Neuen Testament ist, dann ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, ein wichtiger Psalm und nicht irgendeiner. Sag mal, wenn es im Nebensatz irgendwie erwähnt wird, irgendwo in einem, an einer, sag ich jetzt mal, unwichtigen Stelle, ist es was anderes, als wenn es der meistzitierte Psalm ist, das will ich sagen. Und wir haben schon oft gehört, ich will es aber nochmal wiederholen, dieses Prinzip, es gibt ein Prinzip, wie man die Bibel lesen sollte. Ewald hilft uns da immer wieder uns daran und erinnert uns daran, aber Ewald ist nicht der Einzige. Das ist ein wichtiges Prinzip und dieses Prinzip heißt schon jetzt und noch nicht. In der Bibel stehen Dinge drin, die schon jetzt passiert sind, aber die noch nicht zur völligen Entfaltung gekommen sind oder wir das noch nicht manchmal erleben. Ich werde später über die Heiligkeit reden, dass Gott sein Volk in heiliger Pracht gemacht hat. Und wenn wir uns manchmal anschauen, unser Leben anschauen, wie wir reagieren, wie wir leben, was wir uns wünschen, dann denken wir uns vielleicht, wo ist diese Heiligkeit? Wenn es heißt, Gott hat uns alles geschenkt in Jesus Christus, wir stehen vor ihm als Heilige da. Wir sind einerseits schon Heilige, aber wir sind sie auch noch nicht, weil wir noch im Prozess der Heiligung stecken. Und dieses Prinzip müssen wir lernen, so die Schrift zu lesen und das zu sehen und zu vertrauen und zu glauben, es ist schon, aber es wird auch noch. So, Psalm 110. Wir lesen erstmal Vers 1 und 2. Von David ein Psalm. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Diese Formulierung, Spruch des Herrn für meinen Herrn, also Spruch des Herrn für, das ist eine prophetische Formulierung, also wie es in den Propheten benutzt wird. Das ist der erste Punkt. Dieser Psalm ist Prophetie. Prophetie, was nach David passieren wird. David hat diesen Psalm zu seiner Zeit aufgeschrieben und Christus ist viele Jahre nach ihm, hat gelebt und dieser Psalm bezieht sich auf ihn. Warum bezieht er sich auf ihn und nicht auf David? Das war eine Diskussion zu Lebzeiten von Jesus. Wir können dazu Markus 12 aufschlagen. Markus 12, Vers 36. Dort zitiert Jesus diesen Psalm. Markus 12, Vers 36. Ich lese ab Vers 35. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte: Wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nannte ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die Volksmenge hörte ihn gern. Also es gibt auch Stellen, wo gesagt wird, dass der Messias der Sohn von David sein wird, der Nachkomme sein wird. Und wenn wir Matthäus 1 lesen, den Stammbaum, da sehen wir, dass Jesus der Nachkomme aus der Linie von David ist, also ein Ur-Ur, wie viel Enkel. Aber Christus ist höher als David. Jesus sagt, Der Messias wird Herr über David sein. Es geht nicht darum, dass ich ein Nachkomme von David bin, sondern es geht darum, dass ich der Herr über David bin. Dieser Psalm handelt von Christus, Psalm 110. Also Spruch des Herrn. Herrn ist bei mir hier in Großbuchstaben geschrieben und das ist für Gott den Vater, für Jahwe, Spruch des Herrn für meinen Herrn. David schreibt ja Spruch von Jahwe an meinen Herrn und sein Herr ist der Messias, ist Christus. Und Jahwe sagt zu Jesus, zu Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das ist jetzt eine Aussage, setze dich und ich möchte die Feinde zum Schemel deiner Füße machen. Ein Feind, der Schemel der Füße ist, der da liegt, wo ich meine Füße drauf ablege, dieser Feind, der kann mir nichts mehr ausrichten. Dann stehe ich über diesen Feind, dann habe ich ihn besiegt, dann ist er unterworfen. Und das ist in der Christenheit eine Frage, eine Diskussion, ist das schon erfüllt oder ist es noch nicht erfüllt? Herrscht Jesus jetzt schon auf dem Thron oder herrscht er noch nicht? Ist Satan autonom? Kann er machen, was er will? Darf der Feind machen, was er will oder ist er unterworfen? Und ich möchte mit euch dazu Epheser Kapitel 1 aufschlagen und den Vers 21 und 22 vorlesen. Zu dieser Frage, ob die Feinde Jesus schon unterworfen sind oder nicht. Epheser 1, Vers 21 und 22. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das hier ist in der Vergangenheit geschrieben. Er hat unterworfen. Die Feinde sind unterworfen. Warum sehen wir es dann manchmal aber nicht? Oder warum fühlt sich das manchmal so an, als ob Jesus nicht herrscht? So möchte ich euch Hebräer 2, Vers 8 vorlesen. Hier wird über Christus geredet. Und über ihn wird gesagt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er, Gott, ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Also wir sehen es noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist, aber es ist ihm schon alles unterworfen. Die Schrift ist dort klar. Wenn wir zurückgehen in den prophetischen Psalm, in dem Psalm 110, in Vers 2 heißt es, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Also Jahwe wird dem Messias, wird Jesus, wird Christus, diesen wird einen Stab der Macht geben. Stab der Macht ist ein Zeichen für Herrschaft, für König. Und Jesus bekommt einen Auftrag, herrsche inmitten deiner Feinde. Jesus bekam nach seiner Himmelfahrt, so wie wir es gerade auch in Hebräer 2 gelesen haben, dass ihm alles unterworfen ist, er bekam diese Autorität und den Auftrag zu herrschen inmitten der Feinde. Und wenn wir uns den Missionsbefehl nochmal vor Augen rufen. Dort sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Aussage der Schrift. Christus herrscht jetzt schon im Himmel und auf Erden. Die Feinde sind zwar trotzdem da, aber Jesus ist ihnen nicht unterlegen, Jesus ist ihnen nicht ausgeliefert, dass die Feinde oder dass der Feind machen kann, was er will, sondern Jesus lässt ihm Spielraum, Jesus lässt ihn gewähren, Jesus lässt ihn noch zappeln und überall, wo er darf, richtet er Verwüstung an, aber es ist nie außerhalb von Jesus seiner Kontrolle. Er darf nie mehr machen, als wie Jesus ihm erlaubt. Ein Bild, was ich ganz passend finde, ist dort wie so ein wilder Kettenhund. Und man kann die Kette kürzer machen und man kann die Kette länger machen. Und wenn man weiß, bis wohin die Kette geht und wenn hier das Grundstück Grenze ist und ich hier auf dem Gehweg gehe und ich weiß, die Kette reicht bis dahin, dann bin ich dort nicht in Gefahr. Und wenn der Herr von diesem Hund die Kette kürzer macht, dann kann der Hund auch nicht weiter. Und der Hund kann die Kette auch nicht durchknabbern. Warum macht Jesus das so? Ich möchte da heute nicht viel Zeit verwenden, dafür ganz kurz nur. Jesus benutzt auch den Feind als ein Werkzeug und als ein Mittel, um uns in der Heiligung voranzubringen. Wir haben ein Ziel, dass wir heilig und tadellos sein sollen, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Und Jesus benutzt verschiedene Dinge, um unseren Glauben zu stärken, um uns in Prüfung zu bringen, dass unser Glaube stärker wird, um uns daran zu erinnern, dass wir bedürftig sind und dass wir abhängig von Christus sind, um uns auszurichten auf den Himmel, und dass hier auf der Erde nicht unsere Heimat ist, sondern dass unsere Heimat im Himmel ist. Er möchte uns warnen, wachrütteln und sensibilisieren, wenn wir im Zeitlauf dieser Welt uns einfach von verschiedenen Dingen ablenken lassen und einnehmen lassen. Er möchte uns auch an Christus sein Leiden erinnern. Und niemals hat jemand mehr gelitten als Christus, als er hier auf der Erde war und als er sich hat für uns hingegeben. Die Liste kann man bestimmt noch länger machen. Das sind so ein paar Punkte, die ich hier anbringen möchte. Warum lässt Jesus den Feind gewähren? Und warum kommt er noch nicht zurück und macht ihm ein für alle Mal ein Ende? Mir ging es in der Predigtvorbereitung so, ich wurde krank, ich habe am Sonntag meine Stimme gehört, ich konnte fast nicht singen. Dann ging es los, dass ich mich auch körperlich nicht gut gefühlt habe. Dann ging es bei den Kindern los, dass die nicht mehr gut geschlafen haben. Ein Kind habe ich nicht mehr wiedererkannt von seinem Verhalten. Ich dachte, was ist jetzt los? Da ist meine Frau noch krank geworden. Ich musste trotzdem zur Arbeit, weil es echt wichtig war, hatte dann am Abend wirklich Kämpfe mit der Predigt. Und das war genau da, wo ich mit der Predigtvorbereitung anfangen wollte, da ging das los. Und wenn alles glatt gelaufen wäre und wenn ich den Text anschaue und mir springt alles nur so entgegen und ich schreibe das alles auf, dann stände ich hier und hätte Grund zu rühmen und sagen, ja, du hast das richtig gut gemacht, du bist ein richtig cooler Typ, da gibt es keine Probleme im Leben und so. Nein, ich habe es auch so, also so ordne ich das ein. Gott hat es zugelassen, damit ich ins Gebet gehen muss. Dass ich sagen muss, Gott, ich bin hilflos, ich brauche deine Hilfe, dass du mir hilfst, diesen Text zu verstehen, dass du mir hilfst in meiner Situation, wo ich jetzt drinstecke. Und auf Arbeit war auch die Frage, boah, krass, jetzt bist du krank geworden. Ich habe gesagt, warte nur. Donnerstag ist die Predigt, danach geht es gleich wieder bergauf. Also, das zu Vers 2 und 1. Das ist schon jetzt passiert. Jetzt lesen wir mal in den Vers 3 rein. Dein Volk ist Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau gezeugt. Gott hat ein Volk. Es gibt einen Teil der Menschheit, die gehören nicht zu seinem Volk, und es gibt einen Teil, die gehören zu seinem Volk. Es gibt welche, die sind Kinder vom lebendigen Gott. Gott ist der himmlische Vater und das ist seine Familie. Und die wird er ans Ziel bringen. Und dieses Volk, über dieses Volk wird geschrieben: Dein Volk ist Willigkeit am Tage deiner Macht. Diese Willigkeit, die kennzeichnet das Volk Gottes. Denn Gott hat uns seinen Geist gegeben. Gott hat seinem Volk, also allen Menschen, die zu seinem Volk gehören, hat er seinen Geist gegeben. Und dieser Geist ist ein williger Geist. Und dieser Geist möchte uns heiligen und möchte vorankommen. Und wir haben diese Willigkeit durch seinen Geist. Er hat uns lebendige Herzen gegeben. Klingt euch wahrscheinlich in den Ohren aus einem Prophet, der sagt, er wird das steinerne Herz, das harte Herz wegnehmen und ein fleischendes, lebendiges Herz geben. Ein Herz, das überhaupt aufnehmen kann, was Gott von einem möchte. Und er hat uns sein Gesetz ins Herz geschrieben. Wir haben eine Willigkeit. Alle, ich zähle zu Gottes Volk, deswegen rede ich vom Wir, aber ich beziehe mich hier auf das Volk Gottes, nicht auf unsere lokale Gemeinde, sondern auf Gottes Volk, hat Willigkeit. In heiliger Pracht ist dieses Volk gezeugt. Dazu möchte ich mit euch wieder in den ersten Petrusbrief springen. 1. Petrus, Kapitel 2. Vers 9. Ihr aber, und hier redet er zu dem Volk Gottes, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid eine heilige Nation. Ihr seid ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangt. Durch Christus, seine Erlösung, kann Gott sein Volk so anschauen, dass er sagt, ihr seid meine heilige Nation. Nicht, weil wir es aus uns heraus sind, weil wir uns anschauen und sagen, wir sind echt schon richtig gut. Wir haben schon richtig viele Fortschritte gemacht. Nein, weil er uns durch Christus anschaut, hat er uns zu diesem gemacht, was ich gerade vorlesen durfte. Und andererseits, so wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, dieses schon jetzt und noch nicht. Wir leben in diesem Prozess der Heiligung, dass wir lernen, uns von den Dingen, die nicht heilig sind, zu trennen und dass wir Christus ähnlicher werden und dass wir heiliger werden und dass wir ihm ähnlicher werden. In dieser Spannung leben wir. Aber da in Psalm 110, Vers 3, ist es übers Volk schon vorausgesagt, in heiliger Pracht gezeugt. Was heißt dieses aus dem Schoß der Morgenröte? Bei diesem Wort Morgenröte, da bin ich zu diesem. Also das Morgenröte ist für mich ein Bild für Christus. Wir wissen, dass auch der Morgenstern ein Bild auf Christus ist. Der entweder wisst ihr schon oder in einer anderen Predigt Dieses Bild des Morgensterns ist ein Bild, dass Christus kommt und diese Erlösung bringt aus der dunklen Nacht heraus. Und aus dem Schoß der Morgenröte, dieses Wort Schoß ist ein Wort, also da, wo das Kind geboren wird. Und dieses Volk ist Willigkeit am Tage deiner Macht, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau gezeugt. Und ja, das sind hier viele Bilder, also dieser Geburtsschoß, diese Morgenröte, wie Tau gezeugt. Ich möchte da, wo wir im Neuen Testament lesen, die Art und Weise, wie wir in Gottes Volk dazukommen, wie Menschen in Gottes Volk dazukommen können, in 1. Johannes 1, ich finde, das ist ein bisschen einfacher hier geschrieben. Ich lese ab Vers 11. Hier wird über Christus geredet. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt wird dieses Wie erklärt. Nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Art und Weise, wie ein Mensch diese geistliche Wiedergeburt erleben kann, dass sein inneres Wesen ausgetauscht werden kann, das kommt von Gott. Nicht aus der eigenen Kraft, nicht aus dem Geblüt, aus dem Willen des Fleisches, aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott. Man kann sich nicht selber sagen, ich will jetzt wiedergeboren werden und jetzt werde ich. Es muss Gott eingreifen und das schenken. Und das ist ein geistlicher, übernatürlicher Eingriff. Oder wo Jesus mit Nikodemus redet, wo es auch darum geht, dass ein Mensch von Neuem geboren werden soll, da verwendet Jesus dieses Bild vom Wind. Der Wind weht, wo er will, du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also, mit diesen Bildern kann ich ein bisschen mehr anfangen als mit dem Tau, aber ich glaube, das geht alles in die gleiche Richtung. Dieser übernatürliche Eingriff von Gott, wie ein Mensch geistlich wiedergeboren wird. Und dieser Vers 3 ist schon jetzt, aber auch noch nicht, weil wir noch in diesem Prozess dieser Heiligung stehen. Aber wir sind schon geistlich wiedergeboren. Wie kommen wir dahin, dass wir als Gottes Volk in heiliger Pracht leben? Wie werden wir dieses Ziel erreichen aus Epheser 1, Vers 4? Heilig, tadellos, vor ihm stehen in Liebe. Wie erreichen wir dieses Ziel? Dieses Ziel, zu dem Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Vers 4. Psalm 110, Vers 4. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wir bekommen hier drei Garantien. Jahwe schwört hier und sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Hier steht, es wird ihm nicht gereuen. Er wird nicht, nachdem er das geschworen hat, wird er auch nicht sagen, das war nichts. Und das dritte ist, du bist Priester in Ewigkeit. Jesus wird sein Amt nicht mehr wieder ablegen, sondern er bekommt dieses Amt, dass er Priester nach der Weise Melchisedek sein soll, auf Ewigkeiten, auf endlos. Auch jetzt. Jesus ist schon in den Himmel aufgefahren vor 2000 Jahren und er hat dieses Amt. Und er ist jetzt Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. So sagt es uns Vers 4. Melchisedek war ein König, der hat zur Zeit von Abraham gelebt und der, über Abraham wird viel geschrieben und plötzlich taucht dieser Melchisedek auf, ein König von Salem, ein König des Friedens, der Gerechtigkeit, kann es übersetzt werden. Und dann segnet er an Abraham und dann geht er wieder weg. Das wird in Hebräer 7, 1 bis 3 nach erklärt. Dort wird es ausgelegt. Und kurz gefasst kann man sagen, dass dieses Wort oder diese Beschreibung, du wirst Priester sein nach der Art und Weise von Melchisedek, das bedeutet, du wirst zwei Ämter haben. Du wirst das Amt haben von einem Priester und du wirst das Amt haben von einem König. Und im Alten Testament waren diese zwei Ämter voneinander getrennt. Ein Priester war nie König und ein König war nie Priester. Ausnahme Melchisedek. Und Jesus hat auch beide Ämter. Und wir haben uns gerade in Vers 1 und 2 und 3 angeschaut, wie er König ist. Und das ist auch auf der Schwerpunkt, aber das zweite Amt, was er hat, dass er auch Priester ist, das schauen wir uns jetzt mal kurz noch an in Hebräer 4. Wird das uns erklärt, der Hebräerbrief macht ganz viel über dieses Thema vom Priester. Könnte man sich auch lange damit beschäftigen. Das Amt des Priesters wird ja auch sehr stark im Alten Testament behandelt, im Zeit der Begegnung, wo der Priester der Mittler ist zwischen Menschen, die sündig sind, und einem Gott, der heilig ist, und wie er vermittelt und auf welche Art und Weisen und was er benutzt und dass er dort dass dieses Problem zwischen Mensch und Gott, die Schuld, die Sünde besteht und dass er dort vermittelt über verschiedenste Sachen. Jetzt schauen wir mal, was uns Kapitel 4 sagt. Kapitel 4, Vers 14, 15, 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und wenn du dich manchmal fragst, was macht Jesus eigentlich im Himmel? Jesus ist dort König und Priester. Und der Priester, der setzt sich für uns dort ein. Der vermittelt uns Menschen zu Gott. Wir haben hier drüber gelesen, dass er selber durch diese ganzen Versuchungen durchgegangen ist und dass er selber schwach war, aber dass er ohne Sünde geblieben ist. Und das bedeutet, dass er über unsere Probleme und Schwierigkeiten und Kämpfe und Anfechtungen ganz genau Bescheid weiß. Aber er blieb ohne Sünde und er hat Mitleid mit uns. Er weiß Bescheid. Und er ist der Ort, wo wir Sündenvergebung bekommen dürfen. Das wurde von dieser Kanzel schon oft verkündigt. Ich möchte es auch nochmal sagen, bei Jesus gibt es die Sündenvergebung. Er blieb ohne Sünde, er weiß ganz genau, was wir durchmachen und wir bekommen bei ihm Vergebung. Wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir uns zu ihm wenden, bekommen wir diese Vergebung. Auch wenn wir schon zum Volk Gottes gehören, können wir richtig schlimme Dinge tun, können wir richtig hart sündigen. Aber auch dafür gilt die Verheißung, dass er uns die Schuld vergeben wird. Ich möchte euch einen meiner Lieblingsverse vorlesen. Es gab Jahre, da war ich sehr verzweifelt mit meiner Schuld. Und dann hat Gott mir diesen tollen Vers gezeigt. 1. Johannes 1, Vers 9. Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Er redet hier über das Volk Gottes. Wenn einer aus dem Volk Gottes sagt, er hat keine Sünde, der ist ein Lügner und Betrüger. Weil wir haben alle Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist dann weg. Und wenn es sich dann noch anders anfühlt, das ist trotzdem weg. Und Christus hat dafür bezahlt und Gott wird uns nicht dafür nochmal bestrafen. Er hat all seinen Zorn an Christus rausgelassen. Und Jesus ist im Himmel und verwendet sich dort für uns. Und wenn der Teufel anklagen sollte und sagt, guck, Gott, Jonathan hat wieder gesündigt, dann sagt Jesus, sei ruhig, ich habe dafür schon bezahlt, ist vorbei. Er setzt sich dort ein für uns. Vers 16, Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimütigkeit bedeutet, ich habe keinen Schiss mehr, dahin zu gehen. Ich weiß, da sitzt ein König auf dem Thron, der ist heilig, der ist gerecht. Und wenn ich nur ein Krümelchen Sünde habe und in seiner Gegenwart komme, wird er mich zerreißen. Aber ich brauche keine Angst mehr haben, weil ich ein weißes Gewand gekriegt habe. Und ich darf kommen, so wie ich bin. Ich darf kommen und Jesus deckt meine Schuld zu und Gott wird mich dafür nicht bestrafen. Ich darf mit Freimütigkeit kommen. Es ist nicht ein Thron des Gerichts, sondern es ist ein Thron der Gnade. Und wir werden ermutigt, lasst uns mit Zuversicht zu diesem Thron der Gnade kommen, mit Freimütigkeit. Und wir werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und wenn wir uns hilflos fühlen, dann müssen wir zu dem Thron der Gnade gehen. Wir dürfen dorthin, wir sollen dorthin, wir werden aufgefordert dorthin. Wir sollen unsere Herzen zur Ruhe bringen. Der Priester ist dort da, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen können, wenn wir zu Gottes Volk gehören. Das brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Reicht es, dass ich in den Himmel komme oder nicht? Brauche ich mich nicht fragen. Gerade läuft es nicht so gut. Komme ich doch in den Himmel oder komme ich nicht? Wenn Christus dein hoher Priester ist, dann kommst du in den Himmel. Weil er setzt sich für dich ein. Und er wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du im Himmel bist. Und wenn du auf Abwege gerätst, ist nicht klug von dir, er wird Dinge zulassen, um dich wieder zurückzuholen, um dich wachzurütteln. Jesus ist unser König und unser Priester. Wir dürfen unsere Beziehung im Gebet, Bibel lesen, in Anbetung mit ihm leben. Das ist ein Geschenk von Gott an uns. Es gibt hier auf der Erde einen Kampf, der um unsere Herzen tobt. Im Hier und Jetzt. Wir haben seit diesem Jahr ein richtig tolles Andachtsbuch von Paul David Tripp. Jeden Morgen neue Gnade. Er kommt jedes Mal bei der Gnade raus, die wir bedürftigen. Und am 15. Mai, ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, hat er genau über diesen Kampf geschrieben, der tobt. Eins der Dinge, die wir vergessen, ist die Tatsache, dass der wichtige, groß angelegte Kampf in unserem Leben nicht ein Kampf mit Dingen außerhalb von uns ist. Es ist der Kampf, der immer noch in uns tobt. In jeder Situation, Örtlichkeit und Beziehung in unserem Leben herrscht ein Kampf um die Herrschaft über unsere Herzen. Das ist der Kampf aller Kämpfe, weil wir von Gott dazu geschaffen wurden, aus unseren Herzen herauszuleben. Das heißt, was unser Herz regiert, gestaltet unsere Worte und Taten. Darum ist der große Kampf nicht einer der kleinen Kämpfe, die wir mit anderen Menschen, Schulden, materiellen Besitztümern, sexuellen Begierden und so weiter führen. Nein, dieser Kampf geht tiefer als all die Kämpfe. Er wird in 2. Korinther 5, Vers 15 so beschrieben. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wollen wir für uns selbst leben und das Leben auf die kleinen Bereiche unserer eigenen Wünsche, Gefühle, Bedürfnisse, Forderungen, Erwartungen und so weiter reduzieren? Oder wollen wir für Gott leben? Das klingt alles so theologisch, aber es ist äußerst praktisch. Jeden Tag machst du die Hoffnungen und Träume deines Herzens, deiner Zufriedenheit und deiner Freude an irgendetwas fest. Jeden Tag hältst du Ausschau nach etwas, was dir Leben gibt. Jeden Tag verschenkst du dich an etwas in der Hoffnung, es werde dir Friede und Freude geben. Jeden Tag bindest du deine Identität an etwas und es gibt nur zwei Orte, die dafür in Frage kommen. Entweder du suchst die Erfüllung in dieser Welt und bist auf dem Weg niedergeschmettert und enttäuscht, oder du blickst zum Herrn auf und bist damit auf dem Weg zur bleibenden Herzensfrieden. Soweit mal. Wir haben große Kämpfe und Herausforderungen in unserem Leben, in unserem Alltag. Hier ist eine weitere Anwendung, dass wir zu Jesus im Gebet gehen. Er ist unser Hohepriester und er ist unser König. Lass uns so klug sein und es nicht selber versuchen, dieses Leben zu meistern, sondern zu ihm zu gehen. Die letzten zwei Verse, nein, es sind noch drei. Vers 5 und Vers 6 möchte ich vorlesen. Die sind noch nicht passiert. Vers 5, Psalm 110. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Hier wird geredet über den Tag seines Zorns. Und dieser Tag steht noch aus. Gott wird eines Tages wieder ein zweites Mal auf die Erde kommen. Und das wird der Tag seines Zorns. Und dort wird er Könige, die uns jetzt vielleicht ein schwieriges Leben machen. Wir haben wenig mit Verfolgung zu tun, aber es gibt Völker auf dieser Erde, Menschen, die zu Gottes Volk gehören, die jetzt unter schwierigen Königen leiden müssen. Und diese Könige werden zerschmettert werden am Tag Gottes Zorns. Nicht nur die Könige, er wird richten unter den Nationen. Alle Nationen werden gerichtet werden. Und ganz grausam, er füllt Täler mit Leichen. Wer auf einem Berg mal war und runtergeschaut hat und dort ein Tal gesehen hat, ein Tal ist sehr tief und sehr breit. Und hier steht, er füllt dieses Tal aus mit Leichen. Das ist ein Bild, dass sehr, sehr viele gerichtet werden. Leider. Aber Gottes Volk, hier steht nicht geschrieben, dass er wird richten unter Gottes Volk. Hier steht geschrieben, er wird richten unter den Nationen, unter denen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und es werden leider viele sein. Und hier was Herrliches, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Den Feind, den wird er auch zerschmettern. Den Feind, der uns jetzt manchmal so groß vorkommt, der Widersacher, der Teufel, der wird eines Tages komplett in die Hölle geworfen werden und wir werden mit ihm nichts mehr zu tun haben können, wenn wir dann bei ihm im Himmel sein werden. Wir werden komplett getrennt sein, wir werden von ihm nichts mehr mitkriegen. Das wird dann vorbei sein. Der Tag des Zorns kommt noch. Und was ich bemerkenswert finde, hier steht, dass die Beschreibung, er wird zerschmettern. Wenn ich etwas nehme, fallen lassen, geht auch kaputt. Wenn ich es aber runter mit Schwung runterschmeiße, das ist zerschmettern. Das ist richtig mit einer Gewalt kaputt machen. Wie haben wir Jesus kennengelernt, als er hier auf der Erde war? als die Römer ihn gefangen nehmen wollten, als sie mit einer Kohorte kamen mit 600 Soldaten, was hat Jesus gemacht? Er sagt, wen sucht ihr? Ja, wir suchen Jesus den Nazaräer. Dann sagt er, ich bin es. Und was passiert? Diese 600 gestandene Soldaten, die fallen um. Nur weil er es sagt, mit seinen Worten hat es nur gesagt, die fallen um. Da hat Jesus ganz kurz gezeigt, ich habe ganz schön viel Macht. Ich gebe mich lieber freiwillig hin. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 wird beschrieben, wie es sein wird, wenn der Sohn des Menschen wiederkommen wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, also der Teufel, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also zwei Sachen. Durch einen Hauch seines Mundes wird er den Widersacher töten, vernichten, auslöschen, wegtun und durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das reicht schon, um den Feind zu besiegen. Der Hauch von Jesus, seinem Mund, sein Erscheinen, das reicht schon. Und hier in Psalm 110 wird es anders beschrieben, mit einem anderen Wort, mit einem Zerschmettern. Wenn ich weiß, dass mein Herr, dass es reicht, wenn er haucht, dass mein Feind, dass unser Feind besiegt wird. Und wenn hier steht, dass er aber auch zerschmettern kann, dann kann ich komplett ruhig sein. Dann ist er stark genug. Er ist stark genug, um den Feind zu zerschmettern. Und in Vers 7, in Psalm 110, Vers 7, wird jetzt beschrieben, wie es dazu kam, dass Jesus König ist, dass er Priester ist, dass er regiert. Vers 7, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich habe nachgelesen bei einem Mann, der sich im Alten Testament ziemlich gut auskennt, der auch Hebräisch kann, und der hat erklärt, dass dieses Trinken aus dem Bach ist nicht ein sich erholen. Ich wandere, ich bin unterwegs, dann werde ich müde und ich trinke und dann kriege ich wieder neue Kraft. Sondern dieses Trinken aus dem Bach verwendet David als Bild für den Tod. Und als Jesus unterwegs war, hat er aus diesem Todesbach getrunken. Jesus hat sich kreuzigen lassen. Jesus ist gestorben. Darüber haben wir uns an Ostern Gedanken gemacht. Darüber haben wir nachgedacht, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Und weil er gestorben ist, wie heißt es dann weiter, darum wird er das Haupt erheben. Wer darf auferstehen aus den Toten? Nur der, der keine Schuld hat. Das lehrt die Bibel uns ganz klar, dass nur der, der keine Schuld hat, aus den Toten auferstehen kann. Dass das der Beweis dafür ist, dass Jesus keine Schuld hatte, deswegen ist er auferstanden. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Jesus keine Schuld hat. Und darum wird er das Haupt erheben. Er ist auferstanden, weil er keine Sünde hat. Und deswegen konnte er dann auch in den Himmel wieder auffahren. Und dort sitzt er als König. Und als Priester. Und da schließt sich die Klammer von diesem Psalm. In Vers 7. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich möchte als Zusammenfassung Philipper 2 lesen. Philipper 2. Darum, Vers 9, Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich lade euch ein zum Gebet. Ich würde gerne dazu aufstehen.